Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online, at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.
Backstreet Boys sind inzwischen halt diese Klassiker, die dann auf so, ich will jetzt mal nicht abfällig sagen, Studentenpartys laufen. Da läuft dann auch noch so Barbie Girl und halt so ganz viele so Songs, wo ganz viele Menschen immer machen, wenn der irgendwie aufgelegt wird.
Und Boomer machen Doppel-Wu, weil sie das Gefühl haben, Gott, bin ich jung.
Genau, das kenne ich sogar. Da kann ich irgendwie die zweite Hälfte des dritten Refrains mitsingen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? War er jetzt auch Teil der Gruppe oder war nur sein Bruder Teil der Gruppe? Das heißt, er ist, okay.
Der Bruder von.
Ja, das ist halt so ein bisschen wie Eddie und Charlie Murphy. Charlie ist der Bruder von Eddie Murphy.
Aber wer ist Charlie Murphy?
So, eben.
Ach so, verstehe.
Wer ist Aaron Carter?
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Montag mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus Politikversteher Jörg Quos erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen frischen Wochenfolge des Mutmach-Podcasts. Hier ist Hajo Schumacher, mir gegenüber sitzt mein bezaubernder Sohn.
Paul, hallo.
Lieber Paul, die letzte Woche war so dermaßen verkackt, dass es mir wirklich Mut macht, dass es jetzt eine neue gibt.
Okay.
Bei mir wird sowas wie ein Bandscheibenvorfall vermutet, irgendwo im Nackenbereich.
Aha.
Und wenn, das wusste ich auch nicht, zwischen Nackenwirbel 5 und 6 irgendwas mit den Bandscheiben ist, hast du automatisch Taubheitsgefühle im rechten Zeigefinger.
Und?
Jetzt rat mal, wo ich Taubheitsgefühle habe.
Nein.
Ja, das wird sich in dieser Woche alles klären, aber es ist ein komisches Gefühl. Vor allen Dingen, der eine Arzt sagte, ach, die erste Welle ist eigentlich schon rum mit den Bandscheibenvorfällen, die ist zwischen 40 und 50.
Aha.
Und ihre erste ist jetzt, wo eigentlich schon die zweite ist. Also eigentlich haben sie echt Glück gehabt.
Okay.
Und das hat so säuisch wehgetan. Ich habe ja sonst überhaupt keinen Umgang mit Schmerzmitteln. Gut, bevor wir loslegen, zum Beispiel mit Aaron Carter, Elon Musk, Inschriften am Humboldt-Forum, das Vergessen, die dramatische Frage, wie wir über Katar berichten und vor allen Dingen einen Kettensägentest für dich, mein Gärtnersohn.
Oh ja.
Kurz noch ein Hinweis in eigener Sache. Die liebe Suse hat darauf hingewiesen, dass wir in unserer Freitagsfolge Kiffen für Christian Lindner, also Steuern erkiffen, das Thema Psychosen ein klein wenig unter den Tisch haben fallen lassen für ihren Geschmack, weil sie sagt, auch als Psychologin, die schon in der Ambulanz so für Jugendliche gearbeitet hat, in der psychotherapeutischen, dass diese Psychosen, die durch dieses extrem hochdosierte Gras ausgelöst werden, dass damit wirklich nicht zu spaßen ist.
Mhm.
Einfach nur das nochmal fürs Protokoll. Wir wollten auch gar nichts verharmlosen.
Was uns auch nicht gut tut, ist das, was jetzt mit diesem Wochenende angefangen wird zu besprechen. Und zwar das sich ändernde Klima und die Klimakonferenz, die jetzt gerade losgeht. Sie macht mir Mut, auf der anderen Seite macht mir das 1,5-Grad-Ziel und alles, was damit zusammenhängt, nicht so wirklich viel Mut. Da bin ich dann auch schnell bei Bandscheibenvorfällen und dem, was ich dann in meiner Zukunft erwarten kann. Also nicht nur ein Bandscheibenvorfall, sondern halt nicht 1,5 Grad, sondern wahrscheinlich ein bisschen mehr.
Und das ist das Thema Vergessen, was mich auch als politischer Beobachter immer wieder ärgert. Vor 48 Stunden regen wir uns noch tierisch auf über Olaf Scholz, der nach China fährt. Der ist noch nicht mal wieder auf dem Rückflug, ist das Thema schon wieder vorbei. Und 2015 war diese legendäre Klimakonferenz in Paris und da haben alle Staatschefs, Greenpeace, wer auch immer, total gejubelt und gesagt, das ist der Durchbruch und jetzt hält die Welt zusammen. Und das 1,5-Grad-Ziel ist vergangene Woche mal ebenso nebenbei abgeräumt worden. So von wegen, ja, schaffen wir eh nicht.
War ganz nett gedacht.
Was unter anderem auch daran liegt, dass sich die Industriestaaten eben nicht an ihre Pariser Ziele und Versprechungen gehalten haben. Und da sind wir bei der letzten Generation.
Ja.
Bist du in den letzten Wochen auch mal gebremst, gestaut worden, weil sich junge Menschen irgendwo festgeklebt haben?
Also nicht, dass ich darüber jetzt im Einzelnen im Stau gehört hätte, dass das der Auslöser gewesen sei. Ich stand in der letzten Woche in Berlin im Stau, nicht zu knapp, aber meiner Meinung nach nicht verursacht durch Klimaaktivisten. Und ich finde das Thema und so, wie damit umgegangen wurde, finde ich sehr, sehr aggressiv. Und auch auf eine gewisse Art und Weise einseitig.
Du meinst aggressiv gegen die Kleber?
Aggressiv im allgemeinen Ton. Irgendwo wird das Potenzial gewittert, jetzt mal jemanden mit faulen Tomaten bewerfen zu können. Und direkt werden die Katapulte ausgerichtet.
Aber fängt die Aggressivität nicht damit an, dass Menschen, wenn auch passiv-aggressiv, sich auf Autobahnausfahrten festkleben? Ist auch aggressiv.
Definitiv. Die Art und Weise, wie diese Proteste durchgesetzt werden und auch Kunst mit verschiedenen Lebensmitteln anzugreifen, da mag sich jeder fragen, wie das jetzt dem Klimaschutz zugutekommt. Ich finde bloß, die Indizien und die Fakten, die jetzt auch im Nachhinein noch klar geworden sind zu den Umständen und auch zu den Umständen des Todes der Radfahrerin, die ja auch zum Ende der Woche dann verstorben ist.
Ganz kurz da nochmal rein, der Volkszorn brandete auf, weil es hieß, durch die Festkleberei sei ein Rettungswagen nicht so schnell am Unfallort gewesen, wie hätte sein können.
Und es handelte sich auch noch um einen sehr speziellen Rettungswagen, der irgendwie bei so eingeklemmten Verkehrsunfallsopfern zum Einsatz kommt.
Also nun stellt sich raus, erstens mal hatte der Unfall überhaupt nichts mit Klimaschützern zu tun. Da ist eine Radfahrerin.
Der Unfall an sich nicht. Nee, genau. Es ging immer nur um den Weg der Rettungskräfte und wie dieser im Zweifel behindert wurde.
Und sie war schon befreit worden, auch ohne den Rettungswagen. Und die Notärztin jedenfalls hat gesagt, es gäbe keinen Zusammenhang. Also diese Patientin wäre auch verstorben. Das heißt natürlich nicht, dass damit diese Festkleberaktionen freigesprochen wären. Es kann jederzeit wieder passieren. Wobei ich auch nicht ausschließen würde, dass bei der Neigung zur Alltagsgewalt irgendwann auch mal so ein Klimaschützer ein Beil im Kopf hat, weil dann ein Autofahrer durchdreht.
Apropos Neigung zur Alltagsgewalt, der Betonmischerfahrer wurde ja, nachdem er die Frau angefahren hatte, von einem Obdachlosen mit einem Messer angegriffen und verletzt.
Und zwar ist er ausgestiegen, hat geguckt und der hatte wiederum gar nichts damit zu tun. Das war ein stadtbekannter, ja, auffälliger Mensch, der sich dann spontan irgendwie eingeschaltet hat.
Dazu entschloss, sich auch zu beteiligen.
Ich finde ja, diese letzte Generation auf eine Art hat das ja sowas wie Aktionskunst, weil die Absurdität des Ganzen, also wir kleben uns fest, Autos stehen rum, verpusten Abgase.
Leute werden zornig
und dann zu sagen, ey, wegen so einem Scheiß regt ihr euch auf, in Wirklichkeit gibt es hier viel, viel größere Dinge, Klimawandel, über die ihr euch wirklich mal aufregen solltet.
Ja.
Das ist ja die Botschaft, die ist nur leider ein bisschen sehr intellektuell.
Ja.
So von wegen, eure Bilder im Museum werdet ihr auch nicht mehr angucken können, wenn das alles unter Wasser steht oder auf 60 Grad hoch temperiert ist. Jetzt an diesem Wochenende im Prado in Madrid haben sich zwei junge Menschen an ein Goya-Bild geklebt.
Oh.
Ja, am Ende muss man ja bei solchen Aktionen schon auch fragen, hilft's dem Klima?
Das ist die gute Frage. Also es schafft auf jeden Fall mal ein Bewusstsein. Die Frage ist jetzt, in welche Richtung. Also wird jetzt von den Leuten, denen der Klimaschutz eh egal ist, gesagt, naja, das ist jetzt wirklich dieser blinde Zorn, diese seltsame Zerstörungswut der Linken, die sich da irgendwie Bahn bricht und das Ganze irgendwie instrumentalisiert wird auf so eine seltsame politische Art und Weise und der Klimaschutz an sich als Thema deshalb so ein bisschen untergeht, weil einfach darüber gestritten wird, wie man das Thema angeht, anstatt wirklich Lösungen zu diskutieren.
Und das ist für mich so der künstlerische Aspekt, dass es die ganze Debatte in so eine ganz absurde Richtung bringt. Also eigentlich hat man das Gefühl, da
wird ja eigentlich schon ist.
Ein Bühnenstück aufgeführt, das sich um alles kümmert, nur nicht ums Klima. Wir hoffen, dass der Quatsch mal irgendwann aufhört. Du könntest, wenn du ein schlaues Kind bist, wovon ich ausgehe, im nächsten Frühjahr einen Doppelwumms, einen privaten hinlegen.
Aha.
Als Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes bekommst du, wenn du Wahlhelfer bist, das Ganze als Freizeit ausgeglichen. Wenn du also den ganzen Sonntag in der Wahl, wie heißt denn das, Wahlstudio will ich sagen,
Quatsch. Wahllokal.
Wahlkabine, Wahllokal, deinen Dienst tust, kriegst einen Tag frei.
Ich übernehme die Lokalseite.
Plus 240 Euro Erfrischungsgeld. Absoluter Rekord in Deutschland.
Oh wow.
Ja, für deinen Einsatz. In Brandenburg werden 12 bis 21 Euro bezahlt, sonst bei Wahlen so maximal 50.
Ja klar.
Und die brauchen aber 38.000 Wahlhelfer.
Ja, auf jeden Fall.
In Spandau alleine 2.500. Wie viele haben sich schon gemeldet?
3.000.
70.
Ah, ja easy peasy. Ja klar, natürlich. Also ich bin dabei.
Lieber Senat.
Ist doch lustig. Und ich will dann irgendwie auch da von da definitiv eine Podcast-Folge aufnehmen.
Aus dem Wahlstudio.
Ja, genau. Im Hintergrund hat man dann so super geile Atmo.
Ja, so.
Das müsste ich mir die runterladen und dazu schneiden. So.
Wie stehst du zu Aaron Carter oder standest vielmehr?
Ich frage mich immer noch, welche Action-Heldennamen du versuchst hier unterzubringen.
Also Aaron Carter ist 34 geworden und am Wochenende verstorben. Die Hintergründe sind nicht ganz klar, aber er hatte ein Drogenproblem. Es kann durchaus sein, dass er selbst beteiligt war. Aha. Sein Bruder ist Nick Carter und der war wiederum bei den Backstreet Boys.
Oh.
Und mit 34 als Musiker das Leben zu verlassen, ist, ich finde, muss nicht sein.
Naja, The Club of 27 ist nicht umsonst The Club of 27.
Aber stehst du zu Aaron Carter in irgendeiner Art und Weise? Musstest du
nein, aber Musiker du, hören? Also ich meine, aber das Spannende ist doch, dass trotzdem du jetzt sagst, es ist irgendwie so relevant, dass jetzt darüber geredet werden muss.
Muss nicht. Ich dachte, ich könnte da so altersgerecht irgendwie eine Brücke bauen.
Ach so, leider so gar nicht. Backstreet Boys sind inzwischen halt diese Klassiker, die dann auf so, ich will jetzt mal nicht abfällig sagen, Studentenpartys laufen. Da läuft dann auch noch so Barbie Girl und halt so ganz viele so Songs, wo ganz viele Menschen immer Woo machen, wenn der irgendwie aufgelegt wird.
Und Boomer machen Doppel-Woo, weil sie das Gefühl haben, Gott, bin ich jung.
Genau, das kenne ich sogar. Da kann ich irgendwie die zweite Hälfte des dritten Refrains mitsingen. Also dahingehend habe ich da jetzt nicht so eine, nicht so eine Berührungspunkte mit. Zumal, habe ich das jetzt richtig verstanden, war er jetzt auch Teil der Gruppe oder war nur sein Bruder Teil der Gruppe? Das heißt, er ist eigentlich nur...
Ja.
Ah, okay.
Der Bruder von.
Ah, okay. Ja, das ist halt so ein bisschen wie Eddie und Charlie Murphy. Oder?
Charlie
ist der Bruder von Eddie Murphy.
Aber wer ist Charlie Murphy?
Ja, so eben.
Ach so, verstehe.
Also deshalb wer ist Aaron Carter?
Gut, zumindest wissen wir beide, wer Elon Musk ist. Und der hat jetzt ein 8-Dollar-Abo für dieses legendäre blaue Häkchen eingeführt, mit dem man nachweist, dass man mehr oder weniger seriös ist. Und ich habe so ein komisches Titanic-Gefühl. Ich nenne es Twitanic-Gefühl, weil man kann irgendwie so fast erspüren, dass Elon Musk vielleicht seinen 44 Milliarden Dollar Investment leicht verkackt.
Huh.
Werbekunden bleiben weg, niemand weiß so richtig, was er macht.
Das Vertrauen ist nicht so ganz...
Er hat mit Stephen King diese 8 Dollar ausgehandelt.
Aha.
Elon Musk hat irgendwann getwittert, so 20 Dollar im Monat, das sei ja wohl das Mindeste. Und daraufhin hat Stephen King zurückgetwittert, wofür denn, was soll der Scheiß?
Ja.
Und dann hat Elon Musk, wären 8 Dollar okay? Und dann sind halt die 8 Dollar zustande gekommen.
Aha.
Und ich bin mir nicht, also Twitter ist ja eigentlich nicht groß. Aber es ist relevant, weil man das Gefühl hat, also selbst Olaf Scholz oder so, alle nehmen Twitter, um Dinge in die Welt zu blasen.
Weil aber einfach halt nur, weil es schnell ist, oder? Also weil es halt so kurz und so schnell ist, oder nicht?
Ja, könnte man mit Instagram auch machen, aber es hat sich halt so eingebürgert. Und viele Menschen sagen, das ist mehr als eine Social-Plattform, das ist schon auch ein Medium, das demokratische Kriterien erfüllen könnte, so als vierte Säule von irgendwas. Und ja. Elon Musk ist ja in Wirklichkeit in der Tiefe seines Herzens so ein radikaler Free Speechler, der sagt so, hier kann jeder Mist stehen, die Leute sind klug genug zu wissen, was sie tun. Und man hat den Eindruck, dass ein liebgewonnenes Medium sich jetzt so verabschiedet.
Also das Problem, egal, welches, ne, ich damit habe, ist, dass ich, warum auch immer, zum Ende letzter Woche hin irgendwie total viel YouTube-Content bekommen habe, der sich so um die neuen Rechten innerhalb, also in den letzten 2,5 Jahren gedreht hat. Ganz viel irgendwie vom also auch Dokus aus dem öffentlichen Rundfunk, die das Problem irgendwie beleuchtet haben. Und die Identitären zum Beispiel, die sich ja immer durch so Schlagworte wie Heimatliebe oder so Tradition Bewusstsein oder sowas ausgezeichnet haben. Die sind ja derzeit tatsächlich im Twitter-Jail. Also die sind gebannt auf Twitter. Und ich habe jetzt so, die werden halt auf jeden Fall 8 € im Monat gecrowdfundet kriegen.
Natürlich.
Um wieder irgendeinen Kanal irgendwo aufzumachen, der wieder irgendeinen Nonsens in irgendwelche Schichten tragen kann oder in irgendwelche Gesellschaftsschichten tragen kann, wo der nicht gut aufgehoben ist.
Und genau das ist das Problem. Twitter hat in den letzten Jahren relativ gute Mechanismen gefunden, die es jetzt nicht ganz uferlos wird. Und viele User haben sich auch dran gehalten und das wird jetzt womöglich alles kaputt gemacht. Egal, wo du von Identitären redest, es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu zur Ehre Gottes des Vaters und so weiter. Diese Worte stammen vom Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. Und stehen wo?
Du hast vorhin, hast du es auch gesagt, scheiße.
Wo war das noch?
Richtig,
die Kuppel vom Humboldt-Forum.
Ah.
Und Claudia Roth, unsere Kulturstaatsministerin, hat eine Idee ihrer Vorgängerin Monika Grütters aufgenommen, weil nämlich viele sagen, diese Inschrift würde auch den Kolonialismus verherrlichen.
Okay.
So von wegen, hier, wir sind die Tops und ihr seid die, nur die zu Kolonialisierenden.
Ja.
Und da soll jetzt eine Art Installation stattfinden, indem so Videotechnik genutzt wird, um andere Inschriften über diese Inschrift zu legen.
Okay.
Also sie praktisch zu dekonstruieren, die Kritik darzustellen, sie vielleicht auch zu verjuxen.
Ja.
Ist Kunst, oder?
Finde ich total in Ordnung, finde ich einen schönen Umgang damit.
Ja, und jetzt hat sich nämlich die Unionsbundestagsfraktion in Gestalt von Frau, wo haben wir denn? Christiane Schenderlein, kulturpolitische Sprecherin, sei dagegen, weil das sei quasi eine Verhüllung und das sei ja keine Kunst, wenn da einfach was unsichtbar gemacht wird. Und da denke ich mir, ey, komm.
Ich finde gar nicht, dass es unsichtbar gemacht wird. Ich finde, es wird tatsächlich, wenn man jetzt davon redet, dass es mit Projektoren und Projection Mapping, wie das Ganze ja irgendwie heißt, als Kunstform angestrahlt wird und so damit umgegangen wird, dann wird ja wirklich einfach nur im wahrsten Sinne des Wortes ein neues Licht auf die Sache geworfen und das Ganze einfach mal in einem Kontext irgendwie beleuchtet. Und ich denke, dass sobald der Kontext dargestellt wird und dahingehend der Zugang zu der Bildung dahinter und dem Umgang damit irgendwie erleichtert wird, ist das auf jeden Fall ein Mehrwert.
Und Kritik, es muss erlaubt sein. Wo wir gerade bei Kunst sind, dass Friedrich Lichtenstein, bekannt als der nette Onkel mit dem beeindruckenden weißen Vollbart, hat auch dieses super geil Stück für Edeka gemacht. Ne?
Ja, das Video habe ich gesehen, über welches du jetzt reden
und willst. Und jetzt hat das ukrainische Verteidigungsministerium deutsche Waffen bei der Arbeit gezeigt im Krieg, unter anderem dieses Raketenabwehrsystem Iris-T und Panzer und so, und haben das mit super geil, geht so eine Rakete los.
Ja.
Lustig?
Ich find's auf eine gewisse Art und Weise erschreckend.
Schon, ne?
Tatsächlich. Es ist irgendwo so ein Umgang damit, der, wo jetzt wahrscheinlich so ein Hardliner sagen würde, naja, so ist das halt. Das ist der Krieg. Da muss man auch die Augen gar nicht vor verschließen. Das ist dann so, dass irgendwelche Flugabwehrsysteme in Maisfeldern, in Weizenfeldern stehen und irgendwelche Raketen da die ganze Zeit losfliegen und irgendwas abwehren, damit Menschen nicht sterben.
Und darf man das jetzt so ironisieren mit so einem Supermarkt, konsumier noch mehr Scheiß?
Ich frage mich, was das soll. Also ich frage mich, wenn momentan irgendwie die Ressourcen da sind, dass sich jemand hinsetzt und da so ein Video baut, dann frage ich mich jetzt gerade, wo liegen die Prioritäten? Also ist das Ganze so ein Marketing,
ja,
so ein Image-Ding?
Ja, wir reden drüber. Also die Tatsache, dass wir reden, zeigt ja schon, dass es funktioniert. Und Friedrich Lichtenstein hat gesagt, Humor sei gar nicht so leicht, wie viele denken, vor allem Dingen im Krieg nicht. Der Krieg muss endlich aufhören. Ich überlege mal einen guten Witz. Also er war offenbar nicht so richtig begeistert davon. Gut, wo wir gerade bei einschneidenden Ereignissen sind, ich habe hier... Ich glaube, es ist tatsächlich meine aktuelle Lieblingszeitungsseite, die Süddeutsche Stil Test. Und da wird jede Wochenendausgabe werden Geräte getestet.
Ja.
Oder auch Nahrungsmittel. Und diesmal Akku-Kettensägen.
Oh, interessant.
So, und du hast doch einen Kettensägen-Fahrschein, ne? So
auf jeden Fall. Ich hab, ich darf ein Fichtenmoped führen.
Fichtenmoped. So, es gibt also die super angesagte Marke Makita. Es gibt Stihl natürlich, der deutsche Marktführer. Es gibt
ich möchte auch meinen Weltmarktführer im Bereich Kettensägen.
Husqvarna und dann gibt es noch Ryobi und dann gibt es Einhell. Was glaubst du, wer hat gewonnen?
Ich möchte sagen, dass ich denke, dass Stihl sehr gut abgeschnitten hat.
Ja, fast gleich auf mit 9 von 10 Punkten mit
Makita.
Husqvarna.
Husqvarna,
okay. Makita hat 8 Punkte auf Platz 3.
Ah.
Und Husqvarna hatte wohl den stärksten Akku, ist allerdings auch die teuerste.
Ja.
So, und wie gesagt, also Stihl läuft. Was gar nicht läuft, ist die Firma Alco. Al-Co.
Sagt mir gar nichts.
Scheint irgendwie auch so ein Baumarkthersteller zu sein. Die kostet auch 350 Euro. Fast so viel wie die anderen. Und hat nur 3 von 10 Punkten, weil der Akku offenbar schon beim ersten Zweiglein die Grätsche macht.
Ich finde ja tatsächlich mal spannend, wenn so Aldi-Geräte mal getestet würden, weil mein Mitbewohner Anton zum Beispiel von seinem Onkel jede Menge Doppeltgeräte geschenkt bekommen hat von der Firma Ferrex, von der ich vorher noch nie gehört hatte. Aber da kleben dann so Preisschilder wie 35 Euro auf halt dem Akkuentlauber drauf.
Das ist aber günstig.
Das ist sehr günstig, vor allem weil es da nochmal um 50% im Sonderangebot vom Onkel erworben wurde.
Ja.
Aber das ist, das macht überhaupt gar keinen Sinn, solche Geräte zu kaufen.
Die billigen.
Ja, ich möchte da, wir haben gelernt an Husqvarna, Dolmer und Stihl und mit so einer Stihl fährt man sehr, sehr gut.
Also du würdest sagen, ist das eher der Porsche oder mehr so der VW Passat?
Beides tatsächlich. Okay. Also, ja, ohne Scheiß. Also es ist, damit kann man nichts falsch machen.
Was steht an für die neue Woche, mein Guter?
Arbeit, Arbeit. Ich bin tatsächlich, um jetzt mal wieder auf ein Thema zu kommen, was so ein bisschen persönlicher wird und was auch wieder so in Richtung Mut machen geht. Ich bin sehr euphorisch, weil wir es jetzt am vergangenen Wochenende geschafft haben, eine Single aufzunehmen mit unserer Band und das Ganze auch mit einem unserer Podcast-Mikros, was wir jetzt hier gerade hören.
Ach komm.
Und ja, dass ich jetzt irgendwie in der Lage bin, tatsächlich über die Jahre, die ich jetzt einfach in meiner Freizeit zu einem Großteil mir zum Hobby, mir zum Spaße, das Musikproduzieren beigebracht habe in stundenlangen YouTube- und Bildschirm-Sessions, das Ganze irgendwie einsetzen kann. Und
super Gefühl, oder?
Total. Diese Erfahrung zu machen, dass es dort diese Fähigkeit gibt, die man über einen langen Zeitraum tatsächlich vollkommen aus eigener Motivation entwickelt hat und man sehen kann, alles klar, ich habe dort wirklich Fortschritte gemacht, es macht mir wirklich Spaß, ich kann damit jetzt Ergebnisse erzielen.
Und was ich dazu noch bemerkenswert fand, du hast dir das beigebracht, weil du Bock drauf hattest?
Ja.
Einfach, weil es dich interessiert, weil es dich gekickt hat, aber du hast damit, glaube ich, nie so... Ja, Millionen Umsatzerwartungen verbunden, oder?
Auf keinen Fall.
Es war Spaß, es war Leidenschaft.
Immer
the long game.
Es war immer so, ich habe mir immer gedacht, ich will irgendwie kontinuierlich da dranbleiben. Und momentan ist es wirklich einfach zu einer quasi Routine geworden, dass echt die freien Minuten, die ich zu Hause habe, halt ich doch vorm Rechner sitze und halt irgendwie Musik mache. Und dahingehend halt die Message irgendwie am eigenen Leibe zu erfahren, hey, es kann sich auszahlen, in absoluter Glückseligkeit für einen selbst an einer Sache dran zu bleiben.
Da kann ich dir als der geringfügig Ältere noch wieder mal einen wertvollen Tipp mit auf deinen Lebensweg geben. Es ist nichts für umsonst. Egal, was du lernst oder erfährst oder vielleicht auch Enttäuschungen oder so, die du machst, du wirst sie immer für irgendetwas später, manchmal auch viel, viel später, gebrauchen können. Dieses Everything will fall into place finde ich super. Immer diese Vorstellung, man schmeißt so eine Handvoll Puzzlesteine in die Luft und zum Teil fliegen die Jahrzehnte da oben rum und irgendwann fallen sie runter, buff, und passen genau rein, wo sie müssen.
Ja.
Ach, wie schön, ich sollte vielleicht doch Bundespräsident werden. Was hab ich für die Woche vor? Ich muss ins MRT, ich freue mich total drauf. Oh. Und hoffen wir mal, dass es wirklich nur eine Bandscheibe ist. Die muss man sich übrigens wie eine Silikonscheibe und einen Schwamm gleichzeitig vorstellen. Die sind irgendwie so elastisch, verschleißen sich.
Ja, deshalb ist man doch auch morgens größer als abends, oder? Weil da doch so viel Wasser dann da
schön wäre es, ich bin morgens krummer als abends. Wir wünschen euch eine wunderbare Woche und bis zum Mittwoch. Tschüss.
Bye, bye.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Ein Podcast von Funke.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with Privacy Mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course, present my thoughts the way I want.
Right again! Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is! Drawing Board or...
Miro! All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first three boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.